Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach dem Christfest. Sie haben alle ausgeschlafen. Der Jochen hat es gerade gefragt. Ich hätte eine Idee. Ich frage nächsten Sonntag mal, ob die Leute gut schlafen. Gut schlafen ist fast noch wichtiger als ausgeschlafen. Mal schauen. Ich hoffe und sehe, Sie sind soweit alle gut ins neue Jahr hineingekommen. Nochmal alle guten Wünsche für das, was vor uns liegt, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, bis auf einen. Einer muss überbleiben, weil sonst wären wir wunschlos glücklich. Und wunschlos glücklich ist die größte Lüge, die es gibt, weil wenn man keine Wünsche mehr hat, kann man nicht glücklich sein. Also es liegt ein neues Jahr vor uns und es ist zu gestalten und es soll gelebt werden. Dazu gehört eben auch, dass wir uns mit schöner Regelmäßigkeit unter dem Wort Gottes versammeln, gemeinsam singen und beten. Ich wünsche uns nun einen gesegneten Gottesdienst. Möglichkeit und Wirklichkeit. zugleich, wie uns immer wieder mit unserem eigenen Scheitern konfrontiert. Es ist eine Schlucht zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit in der Welt, aber auch in unserem eigenen Leben. Wir können darauf hoffen und darum bitten, dass Gott diese Schlucht eines Tages erfüllt, dass es Wege dazwischen gibt, ohne Untiefen, ohne Klippen, ohne Stolpersteine. Wir können es uns erbitten von ihm mit den Worten des Zöllners am Tor: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich mit uns, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinen Willen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen.
Und er heißt Ohr.
zeigt. Und so bitten wir dich, sei du bei uns auch in unseren Nächten. Lass uns die Erfahrung machen, dass keine Nacht endlos ist, weil du das Licht der Welt bist. Dir vertrauen wir und wir hoffen auf dein Licht in unserem Alltag und auf dein Erscheinen am Ende aller Zeiten.
Nach dem Christfest lesen wir im ersten Brief des Johannes im 5. Kapitel. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss mit dem, was meines Vaters ist. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ehre sei dir, Herr.
Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden.
Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal hat man so eine Anwandlung. Vorgestern hatten wir so eine Anwandlung. Wenn man also hier in der Gegend ist, kommt man manchmal auf die Idee, man müsste jetzt einmal ein paar Bratwürste essen gehen. Also ins Auto gesetzt, paar Kilometer gefahren, ins Lokal reingegangen, freundlich guten Abend gesagt. Was war die Antwort? Prost, Neujahr! Ich habe gedacht, Prost, Neujahr am 3. Januar. Also ich kenne sie eigentlich nur so, dass man sich dann am Silvesterabend, gerade wenn das neue Jahr eingeläutet wird, damit begrüßt, aber 3 Tage später. Naja, und wenn man sowas erlebt, dann fragt man sich eigentlich, warum? Warum sagt man nicht ein gutes neues Jahr, sondern Prost, Neujahr? Ich habe nachgeforscht. Dieses Wort hat etwas mit dem Begriff des Stärkeantrinkens zu tun. Gibt es das bei euch auch? Ich habe es befürchtet, ja. Aber woher dieser Brauch kommt? Naja, es ist ursprünglich ein alter keltischer Brauch. Stand in der Zeit, in den Rauhnächten, dass man sich die Stärke fürs neue Jahr anbringt. Und heute ist tatsächlich der Tag, an dem man das tut. Am Vorabend des 6. Januar, des Epiphaniasfestes, das bis 1691, so habe ich zumindest nachgelesen, das Neujahrsfest markiert hat, zumindest in Franken, wo es nicht nur Epiphanias oder Heilig Drei König heißt, sondern Großneujahr, Hochneujahr oder sogar der Übersteher. Also heute Abend Stärke antrinken. Und die soll ja dann nach diesem Brauch ein ganzes Jahr halten. Und jetzt wird es schwierig. Also wenn ihr das macht, müsstet ihr für jeden Monat, den dieses Jahr hat, eine Seidel trinken. Eine Seidel ist ein halber Liter, ne? Das Jahr hat 12 Monate. 6 Liter. Und dann soll es angeblich auch noch Bockbier sein. So viel Stärke fürs kommende Jahr? Hopfen und Malz oder Hals? Warum ich darauf komme? Na ganz einfach. Unser Predigttext beginnt auch mit dem Begriff der Stärke. Also nach diesem alten Brauch, da soll das Bier stärken, um den Anforderungen des kommenden Jahres Genüge zu tun. In unserem Predigtext heißt es anders. Dem aber, der euch stärken kann. Da stellt sich immer die Frage, was macht uns denn stark? Zum Teil Lebenserfahrung. Sprichwort sagt, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Stark machen uns Begegnungen. Stark machen uns Erlebnisse, die uns helfen, das eine oder andere zu verarbeiten oder zu überwinden. Stark, und das will Paulus sagen, macht uns der Glaube. Weil durch Christus etwas von den großen Geheimnissen dieser Welt oder vielleicht sogar das größte Geheimnis an die Oberfläche gekommen ist. Schreibt, seit ewigen Zeiten war das Geheimnis verschwiegen. Und es ist schon eine Leistung. Ein Geheimnis, das ewige Zeiten verschwiegen wird. Wir kennen es ja andersrum. Ein Geheimnis, es lebt ja davon, dass es hinter vorgehaltener Hand weitererzählt. Geheimnisse wollen gelüftet werden, sonst wären es keine Geheimnisse. Aber dieses Geheimnis, von dem Paulus da schreibt, das ist seit ewigen Zeiten verschwiegen gewesen. Paulus jubelt da so richtig. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit reif, dass sich etwas ändert in dieser Welt. Die Frage, was? Ne? Paulus sieht sich tatsächlich als ein ganz besonderes Werkzeug. Er hat etwas erkannt aus dieser Botschaft, aus dem Evangelium Jesu Christi heraus, was er sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Freilich, auf den ersten Blick sagt man, seine Hauptaufgabe war, das Evangelium zu verkündigen, es unter die Menschen zu bringen. Aber Paulus hatte ja mehr oder minder einen ganz speziellen Auftrag. Er sollte das Evangelium dorthin bringen, wo es kein anderer hinbringen wollte. Nämlich in die ganze Welt. Wenn man sich so ans Apostelkonzil zurückerinnert, wie es in der Apostelgeschichte aufgeschrieben ist, da werden die Aufgabenfelder klar verteilt. Welche Städte in Judäa, welche Städte in Galiläa, in welche Bereiche, in denen Juden wohnen, sollte die Botschaft Jesu Christi gebracht werden? Ob zu denen, die weder von Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ein Wort gehört hatten, die nicht in dieser Tradition standen, zu denen, die wie unsere Vorfahren in den Rauhnächten aus Respekt vor den nordischen Göttern, Wotan oder Odin oder wie sie auch immer hießen, sich Stärke anschenken mussten. Diese Aufgabe, die zog sich Paulus ans Land. Er war, und darüber kann er wirklich jubeln, der richtige Mann zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft. Auch das, so schwierig es in seiner Durchführung dann war, ist ja auch wieder so eine, ich würde fast sagen, ein Erfolgserlebnis. Wenn wir sowas erleben, in der richtigen Situation, mit den richtigen Menschen, das Richtige zu tun, wenn das an einem Tag gelingt, dann legt man sich am Abend sehr zufrieden ins Bett. Und hat dann nicht nur ausgeschlafen, sondern hat am nächsten Morgen gut geschlafen. Da kann man dann in sich ruhen. Da kriegt man, denke ich, auch ein Stück Stärk, auch ohne Bier, um die nächste Zeit, die nächsten Tage zu gestalten und voranzutreiben. Was wäre gewesen, wenn Paulus diesen Auftrag, wenn er diese Arbeitsteilung für sich so nicht angenommen hätte? Seine Missionsreisen in die gesamte bekannte oder damals bekannte Welt nicht stattgefunden hätten. Was wäre aus der Weltgeschichte geworden? Sicherlich manches wäre vielleicht, das werden Kritiker des Christentums oder der Kirche immer wieder sagen, manches wäre der Welt erspart geblieben, was aber nicht unbedingt etwas mit dem Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, zu tun hat, sondern mit Fehlinterpretationen oder gar Machtmissbrauch. Da fällt dann immer der Begriff der Kreuzzüge und Ähnliches. Aber der Kern der Botschaft, die so lange verborgen war, dass Gott nicht nur sich auf wenige Menschen beschränkt in seiner Liebe und Zuwendung, sondern dass er für alle Menschen da sein will und da ist, dass er, wie Paulus schreibt, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten bereit ist unter allen Heiden, dann sind wir tatsächlich ganz direkt angesprochen. Die über die Seitenlinie zum Volk Gottes kommen, über den neuen Bund. Interessant ist, dass ganz egal, was man hinter sich lässt, irgendwas bleibt. Ne? Also, man macht die eine oder andere Erfahrung, man lernt daraus, man vergisst manches, Aber irgendwas bleibt. Was geblieben ist aus der heidnischen Vergangenheit unserer Vorfahren, ist das Stärkeantrinken. Die wenigsten wissen, wo es herkommt. Aber als Brauch ist es geblieben. Aber das hängt damit zusammen, dass alles, was irgendwann war oder ist oder erlebt wurde, auch seine Spuren hinterlässt. Gibt es auch im christlichen Bereich. In Westmittelfranken gibt es eine alte Kirche. Und da ist in der Gemeinde der Brauch gewesen, wer in die Kirche reingeht und an einer Säule vorbeigeht, macht sein Bier an der Säule. Keiner in der Gemeinde hat gewusst, warum. Aber weil man es schon immer so gemacht hat, hat man es gemacht. Vor ungefähr 25 Jahren wurde diese Kirche dann renoviert und es wurde vorsichtig, weil man natürlich, wenn man Kirchen renoviert, auch immer den Befund, wie war sie denn ursprünglich oder in welcher Zeit, in der Farbfassung und dergleichen, sind die Archäologen her und haben ganz vorsichtig gekratzt und haben die verschiedenen Farbschichten versucht zu entdecken. Und was war? An dieser Säule fand sich ein Marienbild. Dieses Marienbild ist, wie die Kirche im Zuge der Reformation evangelisch wurde, übermalt worden und im Laufe der Generationen völlig in Vergessenheit geraten. Nur der Brauch, sich vor dieser Säule zu verbeugen, ist geblieben. So ähnlich ist, denke ich, auch mit dem Stärkeantrinken am 5. Januar für das neue Jahr. Aber was nicht nur ein verborgener Brauch sein soll, das sagt uns unser Predigttext. Nämlich ein Stück dieser Begeisterung, die Paulus hat, dass er der richtige Mann mit der richtigen Botschaft bei den richtigen Menschen zur richtigen Zeit ist und dass er weiß, was ihm tatsächlich die Stärke verleiht, das Leben zu gestalten, einen Tag nach dem anderen und auch den Mut, das Richtige und die Wahrheit zu sagen. Wenn er sagt, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Gott, der allein weise ist. Das ist neben der Botschaft, dass Gott uns für die Zeit, die vor uns liegt, stärken will, vielleicht tatsächlich die zweite Botschaft fürs Jahr. Manchmal muss man sich ein bisschen Beispiele nehmen. In einer früheren Nachbargemeinde gab es eine junge Frau russischer Herkunft, die in einer sehr schwierigen Familiensituation steckte. Man wusste Bescheid, wie es ihr geht. Man hatte Mitleid. Und wenn sie darauf angesprochen wurde, das sagte sie immer nur ein Wort mit leichtem Lächeln. Gott weiß. Das hat ihr die Stärke verliehen, mit ihrer Lebenssituation umzugehen, ihre Familie Tag für Tag zusammenzuhalten und voranzubringen. Gott weiß. Gott, der allein weise ist. Wir wissen nicht, was das neue Jahr uns bringt. Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber Gottes Weisheit können wir vertrauen. Auf seine Liebe können wir uns verlassen, dass er uns nicht verlässt, auch wenn es schwer wird. Dessen können wir sicher sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. hier in der Nikolauskirche. Wir feiern ihn morgen an Epiphanias um 9 Uhr. Je nachdem, wie viel Stärke Sie sich angetrunken haben, ist der Zeitpunkt dann machbar. Jedenfalls hat sie die Einladung dazu. Und das Wort, das uns begleiten will. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, so wie du dich den Menschen an der Krippe offenbart hast, so willst du auch uns begegnen und unser Leben verändern zum Guten. Wir kommen zu dir mit unseren Anliegen und bitten dich für uns und alle Menschen. Steh uns bei in allen Gefahren, Krankheit und Not, Wehre, der Gewalt und Hilf, dass Kriege ein Ende finden. Schenke Frieden in den friedlosen Zeiten unter den Völkern. Und schaff du vor allen Dingen den Frieden in den Herzen der Menschen. Hilf du uns, unsere wahre Lebensaufgabe zu finden. Und schenk uns die Kraft und Gnade, sie zu erfüllen. Segne die Bemühungen der Kirchen und der Gemeinden um mehr Gerechtigkeit, um Hilfe für arme Notleidende und um Lösungen in ausweglosen Leben. Hilf den Ängstlichen aus ihrer Angst, den Mutlosen aus ihrer Resignation, den Kranken. Wir denken gerade besonders an einige aus unserer Gemeinde, aus ihrem Schmerz. Sei du bei ihnen. Zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Lass sie am Ende bei dir ankommen. Lass alle Menschen.